Danke, lieber himmlischer Vater, dass du mit deinem Segen bereit bist. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass Joachim Böker hier ist und uns etwas von Henry Nouwen sagen wird. Und du hast uns so viele geistliche Menschen als Vorbilder gestellt. In deinem Wort, aber auch in unserer Geschichte. Und wir danken dir dafür, dass wir von ihnen lernen dürfen. Du willst uns beschenken, indem du persönlich zu uns redest. Und es ist immer wieder ein Wunder, wenn dies geschieht. Und um dieses Wunder bitte ich dich. Segne du Joachim Böker, wenn er uns etwas aus dem Leben von Henry Nouwen sagt. Gib, dass wir recht hören, was wir mitnehmen können von dir her, dass du in uns größer wirst, wächst und Gestalt annimmst. Und wir wissen, dass es dein Wille ist. Und darum freuen wir uns. Danke. Amen.
Heute Mittag schon einmal jemand über die Schulter geschaut, der wunderbaren Teresa von Avila. Und ich möchte gerne, dass wir nochmal thematisch in eine ganz ähnliche Stoßrichtung gehen. Reiche Leben von Henry Nouwen. Und damit nur kleine Stoßlichter heute reingeben. Mit dem Wunsch, vielleicht werdet ihr neugierig, vielleicht habt ihr Lust, euch ein bisschen intensiver damit vielleicht neu zu beschäftigen. Etliche von euch haben bestimmt schon manches von ihm gelesen. Vielleicht habt ihr Lust, euch nochmal neu reinzugeben in die Person von Henry Nouwen oder auch von heute Mittag Teresa von Avila. Das würde mich zumindest sehr freuen. Es geht nochmal in eine ähnliche Richtung, weil die beide ähnliche Themen haben, obwohl sie aus einem ganz anderen Kontext kommen, nämlich einer ganz anderen Zeit. Jetzt gehen wir ins 20. Jahrhundert. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Situation, die ganz beschaulich aussieht. Es ist 1974, so ein paar Autostunden von New York entfernt. Und da fließt ein Bach durch eine schöne, ruhige Waldgegend. Immer mal wieder gibt es auch kleine Wiesenstücke und Blumen blühen. Und wenn man das von der Ferne so ansieht, dann ist das... Dann fühlt sich das an wie ein Moment von großem Frieden. Der ganze Ort strahlt einen Frieden aus. Es ist kaum was los. Und dieser ruhige Fluss, der schlängelt sich so durch die Gegend. Die Kamera geht ein bisschen näher hin und man sieht zwei Menschen. Sieht näher hin, die haben so ein Habit an, also Mönche. Die haben so eine Kutte und Gummistiefel. Und die sind da am Arbeiten, in dieser ruhigen, friedvollen Gegend, denn sie schleppen immer wieder Granitsteine aus dem Fluss hinein, heraus und auf die Pritsche von einem LKW sind sie da am Arbeiten und reden nicht miteinander. Nichts stört die Ruhe, außer das Aufheben von den Steinen und dann Aufwerfen auf die Pritsche des LKWs. Ansonsten ein ganz friedlicher Ort, wenn man von außen guckt. Sie sammeln Granitsteine, um eine kleine Kapelle zu bauen. Dafür brauchen sie diese Granitsteine. Die Kamera zoomt wieder etwas zurück und man sieht ein Kloster in dieser Gegend. Man merkt, das ist ein Trappistenkloster und merkt, okay, Trappistenkloster habe ich schon mal gehört. Das sind doch die, die schweigen. Deswegen reden die nicht miteinander. Und deswegen fühlt sich das irgendwie so erhaben, vielleicht auch friedevoll an. Bis man sich näher auf diese Szene einlässt. Und jetzt kommt es irgendwie spannungsvoll rüber, denn jetzt passt es irgendwie nicht. Wenn man nämlich noch näher rangeht und ein bisschen hineinspürt, merkt man, so friedevoll ist es gar nicht. Denn der eine von den beiden, der nimmt die Steine und er stapft auch lauter als der andere und irgendwann merkt man, da ist eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen der scheinbar äußeren Ruhe und der inneren Aufgeregtheit und der inneren Aufgeladenheit von dem einen der beiden Mönche, der innerlich kocht und wütend ist und ärgerlich. Man merkt das dann irgendwann auch mal nach außen hin, denn die Steine, die auf die Pritsche geworfen werden, werden immer heftiger auf die Pritsche geworfen. Es wird immer lauter und lauter. Und man merkt, was ist da los? Was für eine Wut? was für eine negative Energie hier in dieser eigentlich friedvollen Situation war, ist. Eigentlich ist das gar kein Mönch, der da diese Steine wirft. Es ist nur ein Gast. Das ist nämlich Henry Nouwen, einer der bekanntesten, einer für manche einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts in Nordamerika zumindest. Er war gefeierter Professor in den unterschiedlichsten Universitäten, in den Top-Universitäten Yale und Harvard war er Professor, hat dort gelehrt und ist durch die ganze Welt gereist, um Vorträge zu halten, Leute zu inspirieren. Sein Thema war allgemeine Theologie, aber im Speziellen Spiritualität und wie lebe ich eine lebendige Spiritualität. Darüber hat er geforscht, das hat er selber gelebt. Da hat er andere Menschen inspiriert und da war er ein bekannter Mann weltweit zu dieser Zeit. Und gleichzeitig wurde er immer, ich zeige mal ein Bild da. Oh, das sieht man jetzt auf meinem Computer ein bisschen besser als auf der Leinwand, aber genau, vielleicht seht ihr dieses Strahlen, diese einladende Person. Hoffentlich habt ihr schon ein Buch von ihm in der Hand gehabt. Genau, ich komme nachher noch zu Büchern. Vielleicht kennt ihr auch dieses ganz bekannte Buch von ihm, Nimm sein Bild in dein Herz, wo das Rembrandt-Bild vom verlorenen Sohn, er legt das aus und findet da ganz tolle Worte dazu, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn auszulegen über, mit Hilfe einer Meditation, dieses Bildes von Rembrandt. Genau, komme ich aber nachher noch mal kurz drauf. Jetzt sind wir in dieser Situation, wo merkwürdige Unruhe auf äußeren Frieden trifft. Und das scheint irgendwie nicht zu passen, aber insgesamt passt es zur Lebenssituation von Henry Nouwen. Der sagt, ich bin müde, ich bin kraftlos, ich kann nicht mehr, er ist körperlich am Ende und er ist geistlich und seelisch am Ende. Nach der ganzen Reiserei, nach den vielen Vorträgen, nach viel Vorlesungen und Lehrtätigkeit, die er gemacht hat, sagt er, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Auszeit. Und genau für diese Auszeit ist er jetzt für 7 Monate, also 7 Monate Urlaub genommen und 7 Monate Urlaub sich ausgesucht. Ich könnte mir andere Dinge aussuchen, wenn ich 7 Monate Urlaub hätte. Ich wüsste ein paar Orte, die ich besuchen würde. Wahrscheinlich erstens wäre es nicht ein Ort nur gewesen, sondern mehrere unterschiedliche. Und zweitens, wenn es ein Ort wäre, dann wäre es ganz sicher eines nicht, nämlich ein Schweigekloster. Er hat sich das gewählt. 7 Monate in diesem Trappistenkloster, eine Schweigezeit für 7 Monate. Mit dieser großen Erwartung, ich komme leer, ich komme müde, ich komme ausgelaugt dorthin und ich möchte gerne neue Kraft kriegen. Ich brauche neue Inspiration, ich brauche neue Begegnung mit meinem Gott, aus der ich schöpfen kann und mit der ich dann mit neuer Energie wieder starten kann. Das war seine große Erwartung. Deswegen hat er Dinge in Kauf genommen, dass er sagt, ich, der ich viel rede, der ich andere inspiriere, ich gehe bewusst ins Schweigen für 7 Monate. Und jetzt sind wir in dieser Szene an diesem Bach. 2 Monate ist er schon im Schweigen. 2 Monate pures Schweigen. Und nichts von all dem tritt in Kraft, was er sich gewünscht hat. Keine Inspiration, keine neue Ermutigung, keine Stärkung innerlich und äußerlich, sondern er fühlt sich nur noch schwächer und ausgelaugter als vorher. Und er fragt sich, was ist hier los? Er kommt überhaupt gar nicht zur Ruhe. Trotzdem, dass alles nur Schweigen ist, kommt er nicht zur Ruhe, denn er nimmt wahr, auch voller auch Selbstmitleid, sagt er, nimmt er wahr, wie andere gegrüßt werden. Er wird offensichtlich nicht gegrüßt. Über andere wird gefragt, wie geht's dir, wie geht's deinem Herzen, wie geht's deinem Wohlergehen. Das scheint niemand zu interessieren, wie es ihm geht. Er ist da in Selbstmitleid und Eifersucht überfällt ihn, wenn auch der Abt mit anderen ins Gespräch sucht, aber mit ihm nicht. Und er hat großes Misstrauen auch anderen Mitbrüdern gegenüber, die irgendwie offensichtlich die gewünschte Aufmerksamkeit bekommen, aber ihm nicht geben. Und so ist er selber zutiefst schockiert über sich. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit mir? Ich werde hier mal nicht angeschaut, hier übergeht mich mal jemand und das ruft so ein riesengroßes Chaos in mir hervor. Was ist los mit dir, Henry? Dass dich so ein leichtes Übergehen von jemand anderem so enorm in ein Loch stürzt. Er fragt sich das selber und sagt da so, ist das denn noch normal? Warum, fragt er sich, warum habe ich mich mehr nach Lob, Ruhm und Anerkennung gesehen, als nach der Liebe Gottes, die ich immer wieder predigte? Bin ich ein Gefangener dessen geworden, was die Leute von mir erwarten, statt ein Mensch zu sein, der durch die Verheißung Gottes die Freiheit erlangt? Er steht da also in dem Bach und diesem kühlen Bach und will Urlaub machen im Trappistenkloster und alles gerät in ihm in Chaos. Und er merkt selber, da ist eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was ich predige, von der Liebe Gottes, von dem, in dem zu leben, was Gott dir gibt, und dem, was du selber in deinem Herzen hast, wenn du ehrlich reinblickst. Da ist so viel Sehnsucht nach menschlicher Anerkennung, nach menschlichem Beifall. Und das, wenn das nicht kommt, dann ist da eine tiefe Leere in mir. Und jetzt wird er sehr ehrlich, Henninghorn, nachdem er ja schon jahrelang Menschen geprägt hat und inspiriert hat zu einem Leben aus der Stille mit dem Vater, sagt er sowas. Henry Nouwen bekennt dem Seelsorger da, seit Jahren hoffe ich manchmal geradezu verzweifelt, dass irgendein Mensch oder ein Ding oder ein Ereignis, eine Reise, ein Auto oder eine Aufgabe, eine neue Aufgabe, endlich meine tiefe Sehnsucht erfüllen würde, nämlich von anderen so angenommen und bejaht zu werden, dass ich mich selbst auch lieben kann. Ich warte ständig auf diesen geheimnisvollen Augenblick, bin dabei irgendwie kopflos und renne durch die Gegend, ständig unsicher, ständig ruhelos, auf irgendeine Befriedigung aus und immer aufs Neue enttäuscht, niemals wirklich zufrieden. Ein Mensch, der so viel Anerkennung erfahren hat, so viel Ehrungen, auch in diesem Alter hat er schon viele Ehrungen bekommen, Doktorwürden zugeschrieben bekommen, selber aber auch Professor gewesen, das er sich selber erarbeitet hat. Er hat alles erreicht, was man sich so denken kann. Und in ihm ist eine große Verzweiflung, obwohl er mit Jesus lebt, obwohl er Jesus kennt und obwohl er aus der Liebe Gottes leben will. Wieder so zum ersten Mal, aber es kommen viele solche Parallelen zur Teresa, von der wir es heute Mittag hatten, die genau das Gleiche erlebt hat. Hier ist eine unerfüllte Sehnsucht mitten in meinem christlichen Alltag. Wie kommt das? Wenn man da von großen Menschen redet, dann finde ich das verwirrend manchmal und denke, wie kann das sein? Wie kann das denn sein, dass der so eine Unzufriedenheit hat, wo er doch so viel verstanden hat? Und ich wundere mich über meine eigene Verwunderung. Warum? Weil wenn ich ehrlich in mich blicken würde, dann würde ich das nicht fragen, denn ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben sehr gut. Ich bin Pastor, ich rede, ich bin begeistert von dem, dass Gott mich so nimmt, wie ich bin, dass ich bedingungslos, vorbehaltlos geliebt und angenommen bin. Ich lebe von dieser Quelle und kenne diese Realität des Hechelns nach Anerkennung, des Hechelns nach Bestätigung, nach menschlicher Bestätigung und des Unruhigseins über dem, wenn das ausbleibt. Das geht wieder? Ah, super. Perfekt, danke. Das ist eigentlich eine Wahnsinnsleistung, die du da immer hier machst, an die Technik und so. Ist richtig gut, vielen Dank. Also mein Gedanke war, ich wundere mich über jemanden wie Henry Nouwen. Wie kann der das sagen, dass er nicht zufrieden ist, obwohl er Gott kennt? Und das zeigt etwas über meinen unehrlichen, unoffenen Blick in mein eigenes Leben hinein. Würde ich mit dieser radikalen Ehrlichkeit mein Leben betrachten, wie es Henry Nouwen getan hat, würde ich zu einer gleichen Diagnose kommen, dass ich das Gleiche in mir trage. Dieses Hecheln nach Bestätigung. Dass es vorkommt, dass ich nach einer Predigt, nach irgendeinem Vortrag oder so von 10 Leuten können zu mir kommen und sagen, das hat mir gut getan, das hat mir geholfen. Dann kommt eine Person, die sagt, das war heute ja gar nichts, was war denn das? Und dann geht mir diese eine Person nach und macht mich unruhig. Und ich denke mir, was ist los mit dir? Und ich hätte am liebsten noch mehr und mache mich da abhängig und ich merke, wie unsicher und unruhig ich in mir selber bin. Und genau das bringt Henry Nouwen auf den Punkt und deswegen kann ich mich ganz stark mit ihm identifizieren. Endlich ist jemand, der meiner Unsicherheit ehrliche Worte verleiht, vor dem ich mich manchmal selber drücke. Vielleicht kennst du es auch, wenn du ehrlich in dein Herz blickst, was gibt dir Zufriedenheit, was gibt dir Fülle, was gibt dir wirklich diese bleibenden, tiefen Frieden in deinem Herz, was ist es? Hast du es gefunden, ganz stabil gefunden? Der Seelsorger, mit dem Henry Nouwen da redet, der Abt, der antwortet ihm und sagt dann auf diese Frage, liest er ihm einfach erstmal 1. Korinther 6, Vers 19 vor. Und dort heißt es, wisst ihr nicht? Und er sagt, Henry, du hast es auch vergessen, stimmt's? Paulus sagt es den Korinthern, aber ich glaube, du hast es auch vergessen. Weißt du es nicht mehr, Henry?
Weißt du es nicht mehr, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt?
Was dieser Abt hier macht, ist das Gleiche, was Teresa von Avila als Heilung ihres Lebens erlebt hat. Nämlich die kostbare Erkenntnis, Gott selber hat Wohnung in mir genommen. Und das nicht nur eben, wie ich schon heute Mittag gesagt habe, nicht nur im Sinne von, jetzt habe ich die Kraft zum Leben, jetzt habe ich Power, jetzt ist mir alles möglich, weil Christus in mir lebt, sondern als Ort der Gottesbegegnung. Er wohnt in mir und ich muss ihn nicht suchen irgendwo da draußen oder in irgendwie in Heiligungsübungen, sondern ich suche ihn, indem ich zu mir komme. Ich suche ihn in mir. So kostbar nimmt er mich. So kostbar bin ich in seinen Augen, dass er in mir Wohnung nimmt, wie es Teresa beschreibt, diese Seelenburg, diese innere Kammer, der Weinkeller, wo er Wohnung nimmt in mir. Hier ist er zu finden und darauf weist ihn dieser Seelsorger, weist Henry Nouwen diesen Seelsorger hin. Und dann sagt er weiter, dieser Seelsorger, hast du, Henry, eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, dass Gott tief in deinem Innersten wohnen will? Hast du jemals Gottes Heiligen Geist in deinem Körper wahrgenommen und sein Wirken in dir gespürt? Wenn du ständig den heimlichen Wunsch hast, irgendwie eine außergewöhnliche Person zu sein, Wunschträume nach besonderer Aufmerksamkeit hegst und immer mehr unterhaltsame Ereignisse erhoffst, die dich vollkommen glücklich machen sollen, dann hast du noch nicht angefangen, für Gott Raum in deinem Herzen zu schaffen. Das ist eine harte Diagnose, die der Seelsorger da sagt. Wenn du Erfüllung und Zufriedenheit in Ereignissen, in Bestätigung von Menschen, in dem suchst, dass du eine außergewöhnliche Person bist, dann hast du noch nicht angefangen, Raum für Gott in deinem Herzen zu schaffen. Wisst ihr es nicht, sagt Paulus den Korinthern, wisst ihr es nicht, dass der Heilige Geist Wohnung in dir genommen hat? Du kannst ihm begegnen in dir. Das ist die Würde deines Lebens. Das ist die große Würde deines Lebens. Und das ist ein Moment nach 2 Monaten Trappistenkloster, wo Henry Nouwen dann in wirklich eine Veränderung erlebt. Dass er sagt, genau an diesem Ort möchte ich Gott finden in meinem Leben, in mir. Und ich möchte mich einüben in der Stille, ihm hier zu begegnen. Und es beginnt ein Prozess der Heilung und Erneuerung und Wiederherstellung im Leben von Henry Nouwen in den nächsten 5 Monaten, wo er wirklich diese Kraftquelle entdeckt. Hier ist Begegnung mit Gott ist möglich, aus der Stille heraus. Und er sieht mich freundlich an. Das gibt meinem Leben Sicherheit und Halt und neue Kraft. Und er tatsächlich fängt er an, hier ein neuer Mensch zu werden. Das war eigentlich gedacht als eine 7-monatige Auszeit aus seinem stressigen Universitätsalltag. Aber in diesen 5 Monaten merkt er, nee, ich möchte eigentlich ein ganz neuer Mensch werden. Und er beginnt schon anzufangen, ein neuer Mensch zu werden. Ich werde nicht weiter streben nach Anerkennung. Und mir hilft es deswegen, meine ganze Karriere an den Nagel zu hängen. Yale, Harvard, ich glaube, ich mache euch eine Absage. Ich komme nicht mehr zurück. Er hört alles mit seinem ganzen Leben auf und sagt, ich möchte ein neues Leben leben und möchte mich den Schwachen zuwenden der Gesellschaft und von ihnen lernen. Und deswegen geht er in ein Heim für schwerbehinderte Menschen, um dort als Geistlicher zu begleiten, aber auch zu pflegen und da zu sein. Also er nimmt eine radikale Kehrtwendung und geht nach Daybreak, so heißt diese Arche Daybreak, dieses Heim für schwerbehinderte Menschen. Und hier beginnt eine neue Lebensphase in seinem Leben. Er merkt, wie diese veränderte Persönlichkeitsstärke erstmal ihm hilft, dort anzukommen. Er vermisst es nicht, dass er große irgendwie Vorlesungen hat und so und kann sich da hineingeben. Und es entsteht eine Freundschaft, eine ganz besonders intime, enge Freundschaft zu einem anderen Mitarbeiter dort vor Ort. Und das, was er gelernt hat, und das ist das Besondere bei Henry Nouwen. Henry Nouwen hat so etwas Entscheidendes für sich gelernt. Und sein Leben ist neu geworden. Und jetzt kommt er da rein und lebt was Neues. Und doch ploppen die alten Muster und Verletzungen und alte Geschichten wieder neu auf. Er ist nicht fertig. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo er sagt, jetzt hab ich's und jetzt läuft's. Sondern er geht da rein und vieles ist neu und vieles ist besser. Aber dann kommt diese Freundschaft mit einem Mann dort, einem Mitarbeiter, die ganz eng wird und die ihm viel Kraft gibt und sie teilen alles. Es ist eine wahnsinnig hohe Ehrlichkeit und authentisch miteinander leben sie und enge Zweierschaft, versuchen sich gegenseitig anzureizen, Jesus ähnlicher zu werden, bis zu dem Moment, wo der Freund sagt, ey, mir wird es zu eng mit dir. Das ist fast schon, ich finde das fast schon übergriffig. Ich muss mich da rauslösen, ich brauche Distanz. Und Henry Nouwen will das nicht zulassen. Er hat so viel entdeckt in dieser Freundschaft und es hat ihm so viel gegeben, ich brauche diese Freundschaft weiterhin. Bis irgendwann mal dieser Freund sagt, nein, es ist mir viel zu eng und er geht und er trennt sich endgültig von ihm, hat keinen Kontakt mehr, geht da raus aus dieser Arche, um weg zu sein von Henry Nouwen, weil er viel zu bedrängend ihm war und viel zu eng. Und Henry Nouwen entdeckt das und er fällt wieder in ein tiefes, depressives Loch. Jetzt ging es ihm nicht mehr darum, dass er viel Anerkennung erfährt von der weltweit, von vielen Vorträgen und Lehrtätigkeit. Aber er hat gemerkt, wie ihm diese Freundschaft zu diesem einen Menschen alles geworden ist. Ganz hoher Wert war, ganz wichtig war. Und als er sich rausgelöst hat, war er tief verletzt und es hat sich in eine tiefe Depression reingerissen und die Dunkelheit war genauso da wie vorher wieder. Alles ist in ihm gebrochen und da war so viel Hoffnung auf Heilung und auf Erneuerung und auf neues Leben und kaum wird er wieder verletzt und verlassen, beginnt das alles wieder von Neuem und er ist wieder in der tiefen Dunkelheit drin. Und wieder ganz am Boden. Da sagt er in dieser Zeit wieder total ehrlich, ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden solche Orte von Ehrlichkeit werden, dass wir nicht einfach unseren Heiligenschein aufsetzen, sondern ehrlich in unser Herz blicken lassen, wie es er tut. Er sagt hier bin ich also, in diesem Moment der Dunkelheit. Ein spiritueller Leiter, der andere lehrt, wie geistliches Leben geht. Bekannt als einer, der Gott liebt, Menschen Hoffnung gibt und selbst von der Liebe Gottes lebt. Hier bin ich also am Boden zerstört, am Boden liegend in totaler Dunkelheit. Er muss dann gehen. Er wird quasi rausgeschmissen von dieser Einrichtung, Arche, weil er nicht mehr, das kriegt er nicht mehr unter die Füße. Sie schicken ihn weg und er macht Therapie und Auszeit, geht in die Einsamkeit rein. Und da kommt dann ein neuer Bibelvers. Auch mit Hilfe der Therapeuten, aber auch den Gott ihm schenkt, kommt ein neuer Bibelvers hinein in sein Leben, der zentral wird. Neben dem Vers aus 1. Korinther 6, der Heilige Geist wohnt in dir, Begegnung mit Gott in dir ist möglich, ist jetzt dieser andere Vers ganz wichtig und der wird zum Lebensvers auch für ihn. Nämlich, ganz bekannt, Johannes 15, Vers 9.
Jesus sagt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Das ist, er sagt, ich komme damit nie, mit diesen paar Worten komme ich in meinem Leben nie an ein Ende. Das ist mein Lebensvers und den buchstabiere ich durch bis zum letzten. Und er möchte diesen Vers immer mehr leben. Genauso wie der Vater den Sohn liebt, in der gleichen Art und Weise liebe ich euch. Genauso intensiv, genauso hingebungsvoll, genauso voraussetzung und bedingungslos liebe ich euch. Lebt da drin, bleibt da drin. Das ist der Anker deines Lebens. Wie es Judas sagt mit dem Judasbrief, da weiß ich gar nicht genau, was. Also manchmal habe ich mich schon gefragt, was macht der Judasbrief in der Bibel und so. Außer diese kleinen Worte am Schluss, relativ am Schluss, wo es einfach nur heißt, bleib fest in der Liebe Gottes. Genauso wie es Jesus hier sagt, bleib fest da drin, hab darin deinen Stand, bleib fest in der Liebe Gottes, bleib da drin, wo du voraussetzungslos geliebt bist, in dieser Dunkelheit. Das entdeckt Henry Nouwen, Gott ist jetzt nicht derjenige, der sich abwendet und sagt, meine Güte, du hast es ja immer noch nicht verstanden. Er wendet sich selber von sich ab. Er sagt, Henry, du checkst es nicht. Und er entdeckt einen Gott, der sich nicht abwendet. Im Scheitern, in der Dunkelheit, in dem, wo Henry Nouwen wesentliche Inhalte zwar predigt, aber von Herzen noch nicht verstanden hat, wendet sich dieser lebende Gott nicht weg ab, sondern wendet sich zu. Und sagt, und jetzt finde deinen Stand da drin. Bleib doch in meiner Liebe. Leb darin. Leb in deiner Liebe. In diesem Zusammenhang redet er oft von dieser Lebenslektion, die er sagt, ich muss das lernen zu unterscheiden zwischen der ersten und der zweiten Liebe. Ich möchte lernen zu leben, dass ich unterscheide zwischen erster und zweiter Liebe. Zweite Liebe heißt, dass Gott uns wahnsinnig viel Schönes gibt. Ich möchte offene Augen haben für all das Gute, was er uns geben kann. Wertvolle Beziehungen. Heilsame Beziehungen, Begabungen, das was tolle Ereignisse, tolle Erlebnisse, Ehepartner, alles Familie. Das ist die zweite Liebe und ich möchte das lernen wertzuschätzen, aber es darf niemals, niemals, nie die erste Liebe werden. Und Henry Nouwen sagt, ich muss das lernen. Ich muss das lernen zu unterscheiden. Ich habe das schon tausendmal drüber gepredigt, aber dass es mein Herz erreicht und ich darin meinen Stand habe, da habe ich noch so einen weiten Weg. Und ich merke, Henry, wow, das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte, wie ich so stark in dem meinen Anker suche, was ich in dieser Welt erreichen kann, was ich aufbauen kann, wo ich denke, da könnte ich und auch eine Gemeinde schafft, die Ausstrahlungskraft hat und alles. Und Gott sagt, hey, das ist die zweite Liebe. Die erste Liebe ist, dass du verankert bist in mir, in meiner Liebe. Unterscheide das, das ist die erste Liebe, das ist dein Halt. Das ist dein Anker, wie es der Hebräerbrief sagt. Ihr habt einen Anker für eure Seele. Das ist der Anker, die erste Liebe. Dann kommt er wieder zurück nach diesem Weg der Heilung, darf er wieder zurück nach Daybreak und arbeitet da wieder mit und es entsteht eine neue Freundschaft. Eine neue Freundschaft zu jemand anderem und das ist Adam. Adam ist ein pflegebedürftiger junger Mann, hier seht ihr ihn. Das ist Henry Nouwen und unten drunter ist Adam und darüber schreibt er, ich weiß nicht, aber vielleicht haben es manche von euch gelesen, vielleicht viele auch sogar, ein wunderbar kostbares Buch, finde ich. Adam und ich, eine ungewöhnliche Freundschaft. Da schreibt Henry Nouwen selber über das, wie er Adam erlebt hat und wie Adam zu dem größten, besten, intensivsten, stärksten Lehrer seines Lebens wurde, den er je hatte. Sagt er immer wieder, Adam ist der größte, der beste Lehrer meines Lebens. Und es entsteht eine intensive Freundschaft zwischen denen beiden. Adam kann nicht reden, kann nicht selbstständig laufen und kann sich nicht bewusst selbstständig artikulieren. Aber er ist der größte, beste Lehrer seines Lebens gewesen. Er hat ihm so viel beigebracht. Adam ist ein Mensch des Friedens gewesen, so schreibt Henry Nouwen das. Wenn er da war, dann war Friede da. Und wenn er mal weg war, hat man gemerkt, das ganze Haus, auch die anderen Mitarbeiter haben entdeckt, hier ist weniger Friede, hier ist mehr Unfriede, weil Adam fehlt. Adam ist ein Mensch des Friedens gewesen, von dem Henry Nouwen so viel gelernt hat. Er hat sich da auch gegen gewehrt, er hat gesagt, oh, ich kann das nicht, die Pflege und so, und ich möchte es am liebsten gar nicht und habe das auch nicht gelernt und so. Und musste das aber machen.
Henry Nouwen, du gehst jetzt und pflegst ihn und ziehst ihn an und gehst mit ihm auf Toilette und badest und duschst ihn. Und er hat sich dagegen ganz arg gewehrt und wollte das dann auch schnell durchziehen und war dann manchmal hektisch. Und er sagt, je hektischer ich war, desto und wollte das schnell hinter mich kriegen. Und auf meinem Schreibtisch hat sich eine To-Do-Liste angestapelt. Ich möchte schnell wieder zu meinem Schreibtisch. Desto sicherer war es, dass Adam einen epileptischen Anfall gekriegt hat. Weil er aus dieser Hektik heraus eben dann gar nicht, damit konnte er gar nicht umgehen. Er braucht Langsamkeit und Ruhe und Stille. Und aus dieser Langsamkeit hat er enormen Frieden ausgestrahlt. Als dann Henry Nouwen dieses Buch geschrieben hat, dann sind sie aus der ganzen Welt gekommen und wollten den Adam kennenlernen. Und tatsächlich haben das dann auch Besucher gesagt. Das Gleiche, was die Mitarbeiter sagen, das Gleiche, was Henry Nouwen selber sagt. Hey, wir gehen als Beschenkte wieder weg von einem Menschen, der sich nicht selbstständig artikulieren kann und der nicht laufen kann, der ich gar nichts beitragen kann, der ist ein Friedensmensch, der uns lehrt, aus der Stille herauszuleben und der uns lehrt, dass in Stille Kraft und Frieden liegt. Also diese Freundschaft, die intensiviert sich ganz stark und Henry Nouwen ist dann erinnert an diesen Vers 1. Korinther 1, oder mehrere Verse, wo Gott seine Ordnungen darstellt und sagt, hey, wie habe ich erwählt? Wer ist mir wichtig? Was liegt mir am Herzen? Und Paulus schreibt es in 1. Korinther 1. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Genau das hat Henry Nouwen erlebt. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um es zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Damit kein Mensch je vor Gott sich rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht geworden und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. 1. Korinther 1, 27, die folgenden Verse. Das ist die Ordnung, mit der Gott unterwegs ist. Und das war so offensichtlich. Dahingehend hat der Adam den Henry gelehrt. Was ist Gott wichtig? Wen wählt er aus? Aus der Stille, in der Stille liegt Kraft, im langsamen Gehen liegt Kraft. Genau, ich könnte noch ganz viel von Henry Nouwen erzählen und am liebsten wäre es mir, wir könnten eine Predigt von ihm angucken. Wenn ihr Englisch könnt, macht das gerne mal zu Hause. Oder es gibt einen tollen Film auch über ihn, wo auch Behinderte über ihn reden, wie sie das erlebt haben, wie er sie liebt und so. Schaut euch das mal an. Und greift zu einem seiner Bücher wieder neu oder zum ersten Mal und lasst euch entdecken, geht mit auf diese Reise. Warum ist er mir so ein Vorbild geworden? In meinem Leben gibt es ja unterschiedliche Sachen. Es gibt Menschen, die mich einfach nur beeindrucken, wahnsinnig beeindrucken. Ich kriege solche Augen, wenn ich das sehe und denke, wow, Wahnsinn, wie der Fußball spielen kann. Ist ja echt der Hammer. Also Lionel Messi, was der mit dem Ball macht, ich staune Bauklötze, ist ja der Hammer. Oder weiß ich nicht, ob er von Laurent gehört hat, von Holland ist der. Ein kleiner 9-jähriger Junge, der mit 9 Jahren Bachelor gemacht hat in Elektrotechnik. Habt ihr mitgekriegt? Na, ich glaube, der hat jetzt Master gemacht mit 11 oder so. Ich glaube, der ist schon 11 und ist bei seiner Doktorarbeit dran. Ich staune Bauklötze und denke, Wahnsinn, ey, da finde ich Leute beeindruckend. Oder mein Professor in Tübingen, einer von den Professoren, Professor Schwöbel, boah, ist das ein Kopf gewesen, ein Brain, das ist der Hammer. Eine Vorlesung hat er mal gemacht über Friedrich Schleiermacher. Ich konnte fast nicht mitgehen. Also das war so komplex und so schwierig für mich zu folgen. Super anstrengend. Und dann klingelt während dieser Vorlesung das Handy. Wir alle gucken sich um und es klingelt immer wieder und immer wieder. Und alle gucken sich um und denken, sag mal, welcher Student ist so dreist frech, dass er sein Handy anlässt? Das gibt's doch gar nicht und so. Und während es so immer weiter klingelt, irgendwann während diesem gestochen scharfen Vortrag ohne Skript, und jedes Wort genau auf den Punkt, genau gewählt, nicht ein anderes Wort nutzen, was jetzt nicht dran wäre. Also so ein gestochen scharfer Vortrag ohne Skript ist der Hammer. Aber während diesem Vortrag merkt, realisiert Professor Schwöbel, oh, das ist ja mein Handy, was da klingelt. Und jetzt, oh, das, 1000 Filme könnte ich dort. Jetzt realisiert er das, aber du merkst an seiner Körperhaltung und an seinem Vortrag überhaupt gar nichts, dass er das realisiert hat. Du merkst es allein an dem, dass er in aller Ruhe, während er seinen gestochen scharfen formulierten Vortrag mit all den Fremdwörtern und all der theologischen Richtigkeit darüber läuft, in seine Tasche greift, sich 7-8 Meter, also viel weiter als hier, auf die andere Seite des Raumes, des Vorlesungsraums, nimmt sein Handy raus, macht's aus, legt's wieder rein, ganz relaxed und entspannt und redet während der ganzen Zeit seinen Vortrag. Und ich denke mir, ich kam schon nicht mit, als du geredet hast ohne Handy. Du redest einfach weiter, obwohl du dein Handy ausmachen musst. Und was bist du für ein Brain? Das ist ja der Hammer. Solche Leute beeindrucken mich. Solche Leute können ich dabei Bauklötze staunen, aber das bin ich. Das ist weit, weit, weit weg von mir als Person. Also das bestaune ich nur. Dann gibt es andere Menschen, die inspirieren mich auf eine gewissen Ebene. Da gibt es zum Beispiel Leute, die, wo ich denke, die können so gut reden, auch mit Humor, das inspiriert mich, da möchte ich gerne von lernen. Andere Leute, die kriegen ihr Leben gut hin mit familiären Herausforderungen und trotzdem einen verantwortlichen Job. Und die setzen da gute Prioritäten, sind gut im Zeitmanagement. Ich möchte da drauf gucken, lernen, sie inspirieren mich. Ich möchte einfach von ihnen in dieser Weise, in dieser Art lernen. Oder kann, ja, Menschen mit mutigen Entscheidungen. Der hat eine mutige Entscheidung getroffen. Ich möchte lernen von dieser mutigen Entscheidung. Also Menschen, die mich inspirieren. Menschen, die mich beeindrucken, habe ich nichts mit zu tun, aber ich staune darüber. Menschen, die mich inspirieren, ein Punkt. Und dann gibt es ganz wenige Menschen. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Wenige Menschen, die sind für mich grundsätzlich ein Vorbild. Da möchte ich nicht eine Sache nur rausgreifen, die mich inspiriert, sondern ich merke ganz grundsätzlich von ihrer Art, ich möchte gerne in vielen Punkten so werden wie sie bei gleichbleibendem, vollem, integeren Joe, der ich bin. Also voller Joe und gleichzeitig ist es ein Mensch, der mich aber so inspiriert, weil ich ganz vieles von ihm lernen will. Und ich frage mich, woher kommt das? Ich glaube, weil der eine Quelle gefunden hat, die genau meine Quelle auch sein kann. Und deswegen ist er nicht nur eine beeindruckende Person für mich oder eine Inspiration, sondern ist er von seinem ganzen Lebensmodell eine Person, der ich folgen will, weil sie eine Quelle hat, die ich auch für mein Leben brauche. Paulus sagt das von sich auch. Ich möchte gern so ein Mensch sein, dem er folgt. Nehmt mich zum Vorbild. Und der Hebräerbrief sagt, hey, da gibt es so eine Wolke von Zeugen, da gibt es viele Menschen. Folgt ihnen. Lernt von ihnen. Warum ist Henry Nouwen so eine Person in all seiner Gebrochenheit und in all seiner offensichtlichen Zerrissenheit? Warum ist er für mich so ein Vorbildfunktion? Weil er ein toller Schriftsteller ist? Nein. Weil er ein guter Lehrer, gebildeter Lehrer ist? Weil er Karriere gemacht hat? Nein, das ist es nicht. Ich habe ein paar Punkte, die mir da noch wichtig sind. Er ist ein Vorbild für mich im Ehrlichwerden. Ich habe das schon angedeutet vorher. Was wären wir für Gemeinden, was wären wir für Orte von Heilung, wenn wir ehrlich miteinander werden würden? Denn das wäre ja so einfach, weil du und ich, wir leben von Gnade. Du und ich, wir bilden uns doch eigentlich nicht ein, dass wir irgendetwas uns selber zuschreiben könnten und sagen, guck mal, was ich schon erreicht habe. Und trotzdem sind in meinem Horizont, in meiner Erfahrungswelt Kirchen und Gemeinden oft auch Orte von viel Scheinheiligkeit und Unehrlichkeit. Warum ist das so? Warum können wir nicht kleine Gruppen haben, wo man radikal ehrlich wird miteinander, radikal ehrlich, wo man seine Baustellen zeigt, wo man sagt, ich brauche jemanden, der mit mir geht, wo man sagt, ich kann nicht mehr und hier bin ich wieder gefallen, ihr kennt meine Baustelle, es ist wieder passiert. Das wären Orte der Heilung, von radikaler Annahme, wenn wir das aufbauen könnten. Weil der Bruder lebt ja auch von Gnade wie ich. Was ist das befreiend, wenn man so einen Moment von Ehrlichkeit erlebt. Ich kann mich erinnern an einen Film, ganz lange her, mit meinem Freund, wir haben einen Film geguckt und das war ein schräger Film. aber irgendwie ziemlich schräg, aber gleichzeitig auch denkt man, oh, der ist vielleicht auch irgendwie intellektuell anspruchsvoll. Und das, dass ich ihn schräg finde, das zeigt nur, dass ich einfach nicht mitkomme, intellektuell. Und deswegen saß ich da in meiner Begrenztheit vor diesem Film die ganze Zeit und habe gedacht, ist der komisch, der Film. Aber ich will es jetzt nicht sagen, weil ich glaube, mein Freund, der checkt den voll und der findet den bestimmt gut. Der ist nämlich so clever, dass er den vielleicht versteht. Und so sitzen wir da schweigend, bis wir uns irgendwann mal in diesem Film angucken und sagen, was ist denn das? Und wie wir das gefeiert haben, dann diesen Film auszuschalten. Miteinander, dir geht's auch so? Ja, mir geht's auch so. Findest du ihn auch schräg? Ja, total schräg. Verstehst du? Also komm, machen wir aus. Ja, wir machen aus. Wir haben es gefeiert, den Film auszumachen. Und es war ein Moment von Ehrlichkeit. Wow, und da hat so viel Kraft. Es war Freude. Vorher habe ich mich einsam gefühlt, weil ich dachte, ich bin der Einzige, der es nicht versteht, um was es hier geht. Und dann mit meinem Freund das zu teilen, boah, unsere Gemeinden können solche Orte werden, wo wir ehrlich miteinander werden, sagen, hey, das ist meine Zerrissenheit. Hier fehlt mir etwas von dieser Erfüllung, die das Wort Gottes verspricht. Wie kann ich einen Weg gehen? Hilf mir dabei. Und dann sagt ein anderer, ich kenne das auch, mir hat das geholfen, aber heute bin ich trotzdem wieder reingefallen in einen anderen Weg. Lass uns Weggemeinschaft werden, die ehrlich wird miteinander. Die Psalmen sind ja da auch so eine wahnsinnige Hilfe. In Israel heißt das ja, das sind die Überschrift über die ganzen Psalmen, sind auf Hebräisch so genannt, die Loblieder Israels heißt das. So heißt dieses Buch der Psalmen. Die Loblieder Israels. In diesen Lobliedern Israels ist mindestens ein Drittel oder mehr schreiende, laute, bittere Klage an diesen Gott. Wie geht also Lobgesang in Israel? Lobgesang in Israel geht unter anderem auch so. Gott, wo bist du? Gott, du hast mich verlassen. Gott, du hast mich in den Tod geschickt. Du hast mich in die Todesgruppe geschickt und du bist nicht da. Gott, du hast deine Versprechen vergessen. Gott, du hast versprochen, da zu sein und jetzt bist du nicht da. Nirgends bist du. Was ist los mit dir, Gott? Wach auf, Gott! So klingt Lobpreis in Israel. Auch zumindest. So eine radikale Ehrlichkeit. Ich gucke mir das an, ich gucke mir die Wunden meines Lebens an und ich tue nichts schönreden und nichts irgendwie in ein schönes Licht drücken. Sondern ich gucke mir die Wunden an, denn hier an diesem Ort der Dunkelheit und des Schmerzes ist der Ort, wo Heilung und Erneuerung und Auferstehung geschieht. In deinem Leben. Und in meinem Leben. Wieso erleben wir so wenig Auferstehungskraft in unserem Leben? Vielleicht deswegen, weil wir diesen Ort vermeiden, wo wir ehrlich werden und das zulassen, dass wir in dem Ort sind, wo wir Auferweckung brauchen. Totenauferweckung. Ehrlich werden ist für mich ein Vorbild für ihn. Und dann dieses Leben in Ambivalenz. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin auf einer Reise. Das Leben ist nicht schwarz und weiß. Ich gebe dir die Antworten, so funktioniert es 1:1. Das sind die Richtigen, das sind die Falschen. Und jetzt folge dem. Du bist auf der richtigen Seite. So funktioniert es nicht. Das Leben ist nicht so. Und Andy Nauen gibt da ein gutes Beispiel dafür. Wir leben ständig in Ambivalenzen. Er lebt bis zum Lebensende in dieser Ambivalenz, dass er schnell gehen will, vieles hinkriegen will und heiß gefragt ist. Und auf der anderen Seite eine große Sehnsucht in sich trägt nach Stille und Ruhe und Frieden. Und er kennt diese Ambivalenz, dass er Bestätigung immer noch weiter sucht. Da ist da jemand, der mich wahrnimmt, der mich wertschätzt, der mich bestätigt. Und gleichzeitig ist da dieses tiefe Wissen und diese Sehnsucht, ich bin ja schon angesehen von Gott. Ich bin schon wahrgenommen von ihm. Und dieser Drang nach menschlicher Zuneigung auf der einen Seite und gleichzeitig das Wissen davon, von Gott schon längst geliebt zu sein. Er lebt in diesem dieser bleibenden, ständigen Ambivalenz, von der die Bibel ja auch redet, dass wir in dieser Welt noch alles in gebrochenen Gefäßen haben. Und dass noch nicht wir fertig sind. Wir sind auf einer Reise, aber wir sind nicht fertig.
Und ich möchte weitergehen. Und ich möchte weitergehen heißt, dass ich erstmal diese Ambivalenz des Lebens auch eingestehe und zugestehe. Und hoffentlich in einem Jahr an einem anderen Punkt stehe wie heute, weil ich ja unterwegs bin. Ich habe es nicht in der Tasche, sondern ich möchte weitergehen. Nächstes, was ich von ihm lernen will, ist, dass er also mutig ins Abseits tritt, um Jesus näher zu kommen. Er sagt, ich habe die größte Sehnsucht meines Lebens, ist es, bei Jesus zu sein. Und deswegen trete ich ins Abseits, wo man mich nicht mehr fragt, wo ich nicht mehr bekannt bin, wo ich nicht mehr der gefragte Redner und der gebildete Professor bin, sondern wo ich unter Behinderten arbeite, die nicht mit mir kommunizieren können und die mir zum Lehrer werden. Die eigentlich intellektuell viel niedriger sind als ich, die werden mir zum Lehrer. Er tritt bewusst ins Abseits mit der Sehnsucht, ich möchte Jesus näher kommen. So einen Mut möchte ich haben in meinem Leben. Dinge zu hinterfragen aus den vorgepreschten Gleisen, die vorgelegten Gleise, da mal rauszutreten. Und vielleicht wäre das mal eine Frage für dich auch. Was ist die große Priorität deines Lebens? Ist es bei Jesus zu sein, ihm zu dienen, sein Reich, sein Wille, sein Name soll verherrlicht werden? Vielleicht ist es in einem anderen Kontext viel besser gelebt, als in dem, wo du gerade bist. Er hat den Mut dazu, ganz neue Wege zu gehen und Dinge aufs Spiel zu setzen. Wegen der großen Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Und dann diese unfassbar demütige Lernbereitschaft, wie ich gerade schon angedeutet habe. Ich möchte gerne lernen von denen, die mir intellektuell niemals das Wasser reichen können. Aber sie werden mir zum Lehrer und ich kann so viel lernen. Mein Leben ist ein bleibendes, dauerhaftes Lernen. Ich wünsche mir diese Grundhaltung für mich. Hey, ich möchte weiter lernen und ich möchte von den unterschiedlichsten Personen lernen, von unterschiedlichsten Biografien. Gott geht einen Weg mit dir, der ist ganz anders wie mein Weg. Und ich möchte lernen, wie geht Gott mit dir einen Weg? Und wie ist er mit mir einen Weg gegangen? Und das ist anders, aber ich möchte davon lernen. Ich möchte weiterhin in der demütigen Lernbereitschaft lernen. Was wären das für angenehme Menschen? Wir auch, was hätten wir für eine Ausstrahlungskraft als Christen, wenn wir nicht zuerst als diejenigen kommen, die sagen, so, wir sagen euch jetzt, wie es geht. Wir haben es nämlich. Sondern als diejenigen, die sagen, ich bin auf einem Weg und ich möchte lernen und ich möchte gut hinhören. Ich bin neugierig auf deine Geschichte. So lebt es der Henry Nouwen. Und er entdeckt darin in dieser Lernbereitschaft, dass in Stille Kraft liegt. Das ist ja auch was, also das nehme ich da noch mit hinein, dieses Leben aus der Stille heraus. Wie es bei Teresa von Avila auch ganz stark rüberkommt, so ich lebe aus der Stille. Pascal hat mal gesagt, möchte ich gerne mal vorlesen, im 17. Jahrhundert hat er das schon gesagt und das ist heute vielleicht noch viel aktueller, weil damals gab es noch kein digitales Zeitalter. Aber schon im 17. Jahrhundert hat Blaise Pascal gesagt, das ganze Unglück der Menschen, ihre Kriege, ihre waghalsigen Unternehmungen, ihre Sucht nach Ablenkung, kommt aus einer einzigen Ursache. Wisst ihr, was die Ursache ist laut Blaise Pascal? Hey, sehr gut, genau. Die ganzen Kriege, alle waghalsigen Unternehmungen, die Sucht nach Ablenkung, alles kommt aus einer einzigen Ursache, nämlich nicht ruhig in einem Zimmer bleiben zu können. Stille haben wir verlernt, obwohl sie so viel, so kraftvoll ist. Denn darin zeigt sich das Angesicht Gottes. Wie bei Elia, wir hatten es heute Mittag, nicht im Sturm, nicht im Feuer, im Säuseln, in der Stille ist Gott zu finden. Und das Letzte, warum er mir so ein starkes Vorbild ist, Henry Nouwen, ist, dass er immer und immer neu das als seine Hauptaufgabe wahrnimmt. Ich möchte mein Geliebtsein von Gott entdecken, immer mehr. Ich bin da auch noch nicht an dem Ende. Ich möchte es immer und immer mehr entdecken, mein Geliebtsein von Gott. Dieser Kernvers, ich habe euch, wie es Jesus sagt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Jetzt bleibt in meiner Liebe. Er sagt, im Zentrum meines Glaubens steht die Überzeugung, habe ich das sogar als Vers? Ja, genau, ja, kann man es hier mitlesen. Im Zentrum meines Glaubens steht die Überzeugung, dass wir die geliebten Söhne und Töchter Gottes sind. Und unsere erste
Und wichtigste geistliche Aufgabe, die wir haben, ist es, dies in Anspruch zu nehmen und ein Leben zu führen auf diesem Wissen, das auf diesem Wissen basiert. Und das ist nicht sehr einfach. Tatsächlich nehmen die wenigsten von uns wirklich in Anspruch, wer sie sind. Das ist seine Erfahrung aus seinem eigenen Leben, aber auch aus den Gesprächen, die er hatte. Und das deckt sich mit meiner Erfahrung, meiner eigenen Biografie und den ganzen Gesprächen, die ich schon in meinem Leben hatte. Dass die wenigsten dieses größte Geschenk in Anspruch nehmen, als Kinder, als geliebte Kinder Gottes zu leben und darin ihre Identität zu haben. Das würde alles anders machen. Was sind das für angenehme Menschen, die darin ruhen? Dann kann Kritik kommen und die kann ich hören. Die kann aus einem bitteren Herzen herausgesprochen werden. Die kann aus Ärger herausgesprochen werden. Ich kann die trotzdem hören, schmeißt mich nicht um. Ich kann sogar das Fünkchen Wahrheit in der Kritik suchen für mich, um weiter zu lernen. Da kann Lob kommen und es ist trotzdem nicht so, dass ich mich davon abhängig machen muss. Da kann ich in Konflikte hineingehen und trotzdem in der Liebe bleiben. Was sind das für angenehme Menschen, die darin ihren Stand haben? Total, ich liebe es, mit solchen Menschen einfach zusammen zu sein. Es gibt nicht so viele Menschen, die ich kenne, die genau darin total ruhen, ihre Identität darin haben. Warum sind es, das ist die Quelle, von der ich geredet habe. Es gibt Menschen, die sind echte ganzheitliche Vorbilder von mich und die haben genau das als ihre Quelle gefunden. Die Hauptaufgabe eines Christen ist es nicht, bibelfest zu werden und nicht möglichst wenig zu sündigen. Die Hauptaufgabe eines Christen ist es nicht, die Vermeidung von möglichst vielen Sünden. Die Hauptaufgabe von dir und von mir als Nachfolger Jesu ist es, dass wir unser Geliebtsein vom Vater im Himmel entdecken, immer mehr und darin leben. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und dann werden wir zu Menschen, die Eindruck machen für andere, die Vorbild werden. Ich zeige ganz kurz noch diesen Weg auf, den Henry Nouwens zeigt. Stille suchen, Stille aushalten. Ich mache das wirklich, ich brauche das, das ist für mich eine harte Übung. Ich will der Stille immer noch bis heute fliehen. Kann ich manchmal fast nicht aushalten und trotzdem merke ich, wie viel Kraft in der Stille liegt. Jeden Morgen neu ist es für mich eine Überwindung, da zu sitzen und zu ruhen und inne zu werden dessen, dass Gott jetzt liebevoll mich ansieht und da ist. Und dazu braucht's Zeit. Und dann geht halt, sobald der Laptop an ist, bin ich schon weg. Deswegen, ich muss den Laptop und das Handy auf jeden Fall aushaben. Ich kriege das nicht hin, vielleicht kriegt er es hin. Ich kriege es nicht hin, sobald der Laptop am Morgen auf ist, Handy an. Da verpasse ich diesen Moment. Ich brauche dieses Ruhen in ihm, noch bevor ich Bibel lese, mir dessen bewusst zu werden, Gott ist jetzt da. Stille suchen, Stille aushalten, ist ein Weg, zu dieser Person zu werden. Dann lebt er Verbundenheit. Er, der anderen wirklich nur belehren könnte von seinem Intellekt her, lebt echte Verbundenheit, echte Gemeinschaft und löst sich da nicht raus. Ich brauche den Bruder, ich brauche die Schwester, um mit Jesus verbunden zu bleiben. Alleine geht das niemals. Er lebt es so und ich brauche das auch. Das dritte echte, das habe ich jetzt schon viel dazu gesagt, Gemeinschaft durch Echtheit vertiefen. Wenn unsere Orte nicht solche Orte sind, dann ist es an uns, da voranzugehen, uns verletzlich zu zeigen, uns ehrlich zu machen, um solche Orte zu schaffen, zu kreieren, zu bepflanzen, Orte der Heilung, weil Echtheit und Authentizität und Gebrochenheit ehrlich gelebt werden kann. Und das Letzte, ich möchte mir Vorbilder suchen, an denen ich mich orientieren kann, weil die von dieser Quelle leben, von der ich auch leben will. Und diese Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann, weil die von dieser Quelle leben, von der ich auch leben will. Und diese Vorbilder schaue ich mir an und ich möchte von ihnen lernen und dann meinen eigenen Weg mit Jesus gehen, ihm nach, der das größte Vorbild von allen ist. Henry Nouwen hat das gelebt, er hat mich wahnsinnig inspiriert und vielleicht ist es eine Einladung für euch, euch auch nochmal neu inspirieren zu lassen von ihm, durch entweder dieses Buch über den verlorenen Sohn, was so kostbar ist, oder durch dieses Buch Adam und ich, oder durch ein Lesebuch, was ich so wunderschön, echt heilsam finde, Du schenkst mir Flügel von ihm. Also ganz, ganz tolle, kostbare Bücher, die er geschrieben hat. Vielleicht könnt ihr euch den neu aussetzen. Jetzt hätte ich gerne noch ein Abschlussvideo gezeigt. Das geht jetzt nicht, wo auch die Behinderten zu Wort kommen und die sprühen vor Liebe zu ihm. Und wie er sie in den Arm nimmt und wie er sie herzt, wie er ihnen Brot und Wein gibt und sie ganz doll in den Arm nimmt und drückt. Das sind wunderbare Bilder, schaut die euch selber mal an auf YouTube. Und ein so ein Film, der endet dann mit diesem Zitat, und das, mit dem möchte ich jetzt auch schließen. Mein ganzes Leben habe ich gelebt mit der Leidenschaft und Sehnsucht, anderen in ihrer Reise zu helfen. Das war sein Herzschlag. Aber ich habe immer stärker erkannt, dass ich dabei kaum mehr anzubieten habe als mich selbst. Die Reise, auf der ich selbst unterwegs bin. Wie kann ich Freude, Frieden, Vergebung und Versöhnung verkünden, wenn sie nicht Teil meines eigenen Fleisches und Blutes, meiner eigenen tiefsten Erfahrung sind? Und es wurde zu seiner Erfahrung, Heilung und Erneuerung, Vergebung, Frieden, Versöhnung. Auf diese Reise hat er sich begeben und genau so ist er zur Inspiration und zum Vorbild geworden für mich und für viele andere. Und ich wünsche mir, dass ich so eine Person werde. Und ich wünsche mir es für euch auch und dafür möchte ich jetzt beten. Am allerbesten und am allervollkommensten hast du das gelebt, Jesus. Diesen tiefen Frieden, dieses Ruhen in dir. Und du hast da ein Geheimnis gehabt und es war, ich weiß, dass der Vater mich liebt. So sagst du es mal. Und das hat dich zur beeindruckendsten Person überhaupt auf diesem Universum, in diesem Universum gemacht. Und ich wünsche mir, dass du uns verwandelst in dein Bild hinein. Und da danke ich dir für Weggefährten und Vorbilder, wie es auch Henry Nouwen eins ist. Ich wünsche mir, dass wir echt und ehrlich leben miteinander. Dass wir den Mut haben, ehrlich zu werden, zu unseren Wunden zu stehen, Ambivalenzen zuzulassen, lernen, Gemeinschaften zu bilden, aufeinander zu hören. Und ich wünsche mir vor allem, dass wir diese Quelle entdecken, die du selber bist, Jesus. Quelle allen Lebens, deine unfassbare Liebe, die so heilsam ist und so kraftvoll. Wir möchten von dir gestärkt werden und von dieser Quelle trinken und dann zu Menschen werden, die Vorbilder werden für andere und die was Heilsames versprühen in ihrer Umgebung. Auf das etwas von deinem Reich sichtbar wird durch uns, auf das dein Wille geschieht durch uns und auf das dein Name verherrlicht wird. Amen.